Ein herzliches Willkommen aus der schönsten Stadt der Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Svetlana Miller, Einrichtungsleiterin der Seniorenresidenz Elpark in Hamburg. Ich begrüße Sie zu der heutigen Podcast-Folge Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Reinhören, dranbleiben und weiterempfehlen lohnt sich. Und wie Sie wissen, mache das Ganze nicht ich, sondern Alexander Schaf und Jens Buchwald aus dem herbstlichen Hamburg. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie. Wenig bekannt, aber eine große Hilfe. Ein herzliches Moin aus Hamburg.
Moin auch von mir, Jens Buchwald aus dem Herzen Hamburgs.
Dank wie immer an dieser Stelle. Diesmal an Iris Wolfer, die geschrieben hat, bei ihrem Podcast bin ich leider ein wenig hinterher. Das liegt aber daran, dass ich selten Podcasts höre. Wenn ich aber dazu komme, wird es meistens eine Folge von Ihnen. An dieser Stelle also vielen Dank für die tollen Themen und interessante und lockere Aufarbeitung. Vielen Dank, da freuen wir uns natürlich, dass unser Podcast gehört wird. Und Hans-Peter Harsch hat uns noch geschrieben, toller Podcast. Ich höre gerne und regelmäßig rein. Auch dafür vielen, vielen Dank. Und ein ganz besonderer Dank geht heute an Svetlana Miller, die unsere heutige Folge angesagt hat. Auch dafür vielen lieben Dank. Und jetzt los mit unserem heutigen Schwerpunktthema. Die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, wenig bekannt, aber eine große Hilfe. Vor kurzem hat die Pronova Betriebskrankenkasse eine Studie veröffentlicht, in der 60% der befragten ArbeitnehmerInnen angegeben haben, am Morgen schon einmal eine sogenannte Bettkantenentscheidung getroffen zu haben. Sie haben sich also krank gemeldet, obwohl sie eigentlich arbeitsfähig waren. Laut der Studie tun das 7% häufig, 22% manchmal und 31% selten. Zur Begründung sagt nahezu jeder Dritter, er sei nicht motiviert gewesen zu arbeiten. Jeder Vierte möchte Stress oder Konflikten im Team aus dem Weg gehen und jeder Fünfte sagte, er habe an dem Tag einen privaten Termin gehabt, den er wichtiger fand. Den Link zur Studie, den stellen wir euch in die Folgenbeschreibung. Und zusätzlich gibt es zurzeit eine Diskussion, in der die Kassenärztliche Vereinigung, der Bundeskanzler und die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände fordern, die Möglichkeit, sich telefonisch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erstellen zu lassen, wieder abzuschaffen. Für Arbeitgeber sind Arbeitsunfähigkeitszeiten, das wisst ihr, mit vielen Problemen verbunden. Angefangen damit, dass sich oft gar nicht oder zu spät gemeldet wird. Über organisatorische Probleme bis hin zu Zweifeln, ob ein konkreter Arbeitnehmender wirklich arbeitsunfähig ist. Dass dann für solche Zeiträume auch noch gezahlt werden muss, ist dann oft nur die Kirsche auf der Torte. Allein im Jahr 2023 sprechen wir hier von über 76 Milliarden Euro an Entgeltfortzahlungskosten und für 2024 wird ein Betrag von sogar 82 Milliarden Euro geschätzt. Wenn wir diese Zahlen hören, dann freuen wir uns noch mehr darüber, dass das Bundesarbeitsgericht immer wieder Urteile gefällt hat, die Arbeitgebern helfen, um unberechtigte Klagen auf Entgeltfortzahlung abzuwehren. In letzter Zeit ging es vor allem um die Rechtsprechung zur sogenannten Koinzidenz. Fallen also zwei bestimmte Ereignisse aufeinander, Koinzidenz, kann der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert sein. Kernstück dieser Rechtsprechung ist das Zusammenfallen von Arbeitsunfähigkeit und Kündigung. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann solltet ihr an unserem Webinar am 21.04. zum Thema endlos Urlaub und endlos krank teilnehmen. Da zeigen wir euch genau, was ihr tun könnt. Den Link mit weiteren Infos, den findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, im Zuge dieser Rechtsprechung zur Koinzidenz, da hat das Bundesarbeitsgericht aber noch ein weiteres sehr interessantes Urteil gesprochen, und zwar vom 28. Juni 2023. Und entschieden, dass der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch dann erschüttert sein kann, wenn bei der Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit vom Arzt gegen die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, ich nenne die jetzt auch in Zukunft immer AU-Richtlinie, verstoßen wurde. Zur Begründung sagte das BAG, dass die AU-Richtlinie Bestimmungen enthält, die allgemeinmedizinischen Erfahrungsregeln und Grundregeln zur validen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit zusammenfassen. und den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse abbildet. Aus diesem Grund sind Verstöße hiergegen geeignet, den Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Rahmen der vorzunehmenden Beweiswürdigung zu erschüttern. Im Ergebnis heißt das, dass Verstöße gegen die AU-Richtlinie euch als Arbeitgebern helfen können, damit ihr euch gegen eine angebliche Arbeitsunfähigkeit durchsetzen könnt. Aus diesem Grund solltet ihr den Inhalt der AU-Richtlinie kennen. Als erstes müssen wir hier die Frage klären, was die AU-Richtlinie eigentlich genau ist. Genau heißt das Dokument Richtlinie über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung. Die Richtlinie, die wurde vom gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen erlassen und in der Richtlinie ist festgelegt, welche Regeln die Ärzte einhalten müssen, wenn sie Arbeitsunfähigkeit von gesetzlich Versicherten feststellen und bescheinigen. Den Link zu dieser Richtlinie, den stelle ich euch auch in die Folgenbeschreibung. Was ist darin jetzt konkret geregelt? Die Richtlinie enthält im Prinzip eine Vielzahl von Vorgaben, gegen die immer wieder verstoßen wird. Wie oben beschrieben, könnt ihr euch dann gegen solche Bescheinigungen wehren und die Entgeltfortzahlung einstellen. Wir gucken uns hier vor allen Dingen die Paragraphen 4 und 5 an. Paragraph 4 heißt Verfahren zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Und in dem Paragraphen geht es also darum, was der Arzt genau tun muss, um die Arbeitsunfähigkeit festzustellen und was nicht erlaubt ist. Paragraph 5 heißt Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit. Und in dem Paragraphen geht es eben darum, wie und wie lange die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt werden darf.
Kern der für euch als Arbeitgeber interessanten und wesentlichen Regelungen ist der Paragraph 4 Absatz 5 der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie. Da kann ich euch nur dringend ans Herz legen, lest euch den mal durch. Der ist tatsächlich viel zu umfangreich und ausführlich, als dass ich den jetzt hier im Einzelnen rezitieren würde. Der besteht nämlich aus insgesamt 10 Sätzen, also ein ganz schönes Ungetüm. Es sind aber sehr viele wichtige Aussagen enthalten und das wollen wir jetzt mal jedenfalls teilweise zusammen durchgehen. Welche Grundsätze sind darin geregelt? Also zunächst einmal ist dort der Ausgangspunkt geregelt, dass nämlich die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nur aufgrund einer ärztlichen Untersuchung erfolgen darf. Ja, das erstmal ganz wichtig, behaltet das immer im Hinterkopf. In diesem Zusammenhang ist weitere Grundregel, dass die Arbeitsunfähigkeit infolge einer unmittelbaren persönlichen Untersuchung festzustellen ist. Nur in Ausnahmefällen ist grundsätzlich auch eine Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Wege einer sogenannten Videosprechstunde möglich. Dies allerdings immer nur dann, wenn die Erkrankung dies nicht ausschließt. So. Und in diesem Zusammenhang natürlich dann die sich anschließende Frage, was sind das denn für Erkrankungen, deren Feststellung nicht per Videosprechstunde erfolgen kann? Ja, abschließend ist das noch nicht geklärt, aber auf den ersten Blick fallen einem da natürlich Krankheiten ein, beziehungsweise die Feststellung von Krankheiten ein, die bestimmte Untersuchungen voraussetzen. Also beispielsweise das Messen des Blutdruckes, der Körpertemperatur, möglicherweise die Anfertigung eines Rachenabstriches, das Betasten des Bauchraumes. Ja, wie soll das durch eine Videosprechstunde möglich sein? Ja, das ist aber tatsächlich ein Punkt, der möglicherweise hier auch von euch als Arbeitgebern gegen den Beweiswert einer solchen AU-Bescheinigung, die mittels Videosprechstunde erteilt wurde, ins Feld führen könnt. Dass nämlich die Videosprechstunde tatsächlich gar nicht geeignet war, um eine Erkrankung auf diesem Wege festzustellen. Im Zusammenhang mit der Videosprechstunde weitere Regelungen, die hier in diesem Paragraphen 4 Absatz 5 der AU-Richtlinie enthalten sind, wichtig für euch. Wenn nämlich eine Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Videosprechstunde festgestellt wird und es sich um eine erstmalige Feststellung der Arbeitsunfähigkeit handelt, und zwar für Versicherte, die der Vertragsarzt oder die Vertragsärztin oder eine andere Vertragsärztin oder ein anderer Vertragsarzt derselben Berufsausübungsgemeinschaft aufgrund früherer Behandlung nicht unmittelbar persönlich bekannt sind, dann darf eine solche Erst-AU über einen Zeitraum von bis zu 3 Kalendertagen nicht hinausgehen. Wenn der Patient oder die Patientin allerdings dem Vertragsarzt, der Vertragsärztin bereits bekannt ist, ist auch per Videosprechstunde eine Erst-AU von bis zu 7 Kalendertagen möglich. Zu den Grundsätzen, die ich euch hier in diesem Zusammenhang schon geschildert habe, auch kurz der Hinweis auf ein sehr aktuelles Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 5.9.2025. Und zwar ging es da um eine Online-Krankschreibung und in diesem Zusammenhang hatte der Arbeitnehmer eine AU-Bescheinigung eingereicht, die vom äußeren Erscheinungsbild bereits auffällig war. Und es stellte sich in diesem Zusammenhang dann heraus, dass diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ohne persönliche Untersuchung, sondern lediglich als Ergebnis eines Fragebogens mit Ankreuzfeldern erteilt worden ist. Und in diesem Zusammenhang hat das Landesarbeitsgericht Hamm erstens dieser AU-Bescheinigung keinen Beweiswert zukommen lassen und überdies, es ging hier um ein Kündigungsschutzverfahren und nicht nur um die Frage, ob Entgeltfortzahlung geschuldet wird oder nicht. Eine fristlose Kündigung, die der Arbeitgeber ausgesprochen hatte, für wirksam erachtet und hervorgehoben, dass wenn ein Arbeitnehmer durch die Vorlage einer Bescheinigung zum Nachweis der Arbeitsunfähigkeit dem Arbeitgeber bewusst wahrheitswidrig vorspiegelt, es habe zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit einen Kontakt mit einem Arzt stattgefunden, dass dies eine erhebliche Verletzung der arbeitsvertraglichen Rücksichtnahmepflicht darstellt, die aufgrund des damit verbundenen Vertrauensbruches als an sich wichtiger Grund nach § 626 Absatz 1 BGB geeignet ist. Und was auch in diesem Zusammenhang wichtig ist, ob der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfähig war oder davon ausging, tatsächlich arbeitsunfähig zu sein, ist insoweit unerheblich. Ja? Also spiegelt der Arbeitnehmer vor, dass er sich hat ärztlich untersuchen lassen, zum Beispiel durch die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die er in einem Online-Portal erworben hat, ohne dass ein Arztkontakt stattgefunden hat, ist dies, so das Landesarbeitsgericht Hamm, als Grund für eine außerordentliche fristlose Kündigung geeignet. Was ist denn jetzt hier so besonders an dieser AU-Bescheinigung gewesen? Also die Gestaltung der AU-Bescheinigung war ja schon recht auffällig, weil es gibt ja diesen gelben Schein nur noch für privat krankenversicherte Mitarbeitende. Und auf dieser AU-Bescheinigung fand sich keine Adresse, sondern es waren da zum Beispiel Hinweise auf eine WhatsApp-Nummer des angeblich behandelten Arztes. Und zudem hatte die Arbeitgeberin hier ein bisschen recherchiert und auf einigen Internetseiten von deutschen Ärztekammern Hinweise dazu gefunden, dass der angegebene Arzt bzw. die angegebene Ärztin nicht in Deutschland niederlassen sei, beziehungsweise Warnungen von Ärztekammern ausgesprochen worden sind, dass diese Ärzte nicht in den jeweiligen Ärztekammern bekannt seien. Und vor diesem Hintergrund bestanden hier greifbare Anhaltspunkte für die Arbeitgeberseite, den Arbeitnehmenden zu den näheren Umständen diese AU-Bescheinigung zu befragen. Und es stellte sich dann im Rahmen der Befragung heraus, dass eben kein ärztlicher Kontakt stattgefunden hatte. In diesem Zusammenhang können wir euch für solche oder ähnlich gelagerte Fallgestaltungen nur raten, dass ihr euch genau anguckt, was da bei euch eingereicht wird, gerade wenn es vom Regelfall der elektronischen AU abweicht. Und tatsächlich meistens per PDF eine AU-Bescheinigung eingereicht wird, die so ähnlich aussieht wie der frühere gelbe Schein. Und das sind auch Konstellationen, wo es häufig Sinn ergibt, über das Thema Verdachtskündigung nachzudenken, in deren Rahmen ihr den Arbeitnehmer natürlich im Vorfeld zu den Verdachtsmomenten anhören müsst. Zurück zu § 4 Absatz 5 der AU-Richtlinie, zurück zur Videosprechstunde. Wir hatten ja eben die Erst-AU im Rahmen der Videosprechstunde, für die bestimmte Regeln gelten, beziehungsweise die in bestimmten Konstellationen nicht möglich ist. Was ist denn mit einer Folge-AU? Kann die auch per Videosprechstunde erstellt werden? Und auch da verhält sich die AU-Richtlinie. Das Fortbestehen einer Erkrankung darf per Videosprechstunde nur dann bescheinigt werden, wenn vorher die Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer unmittelbaren persönlichen Untersuchung festgestellt worden ist. Somit können also nicht die Erst- und die Folgebescheinigung beide in einer Videosprechstunde bescheinigt werden. Zweifel sind arbeitgeberseitig also angebracht. Bei mehreren in unmittelbaren zeitlichen Anschluss stehenden Online-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die jeweils als Erstbescheinigungen von unterschiedlichen Ausstellenden ausgestellt werden, weil dort möglicherweise versucht wird, gerade dieses Thema zu umgehen. Ja, weil eine Folgebescheinigung kann seitens des ursprünglich attestierenden Arztes, wenn es denn einen gegeben hat, eben nicht per Videosprechstunde erstellt werden. Und es gibt ja leider immer wieder findige Arbeitnehmende, die das versuchen zu umgehen, indem sie dann einfach zu einem anderen Arzt gehen und dem auch möglicherweise nicht berichten, dass es bereits zuvor eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gegeben hat. Und ein letzter Punkt, der in diesem Zusammenhang auch noch wichtig ist und hier hervorgehoben werden soll: sofern die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Videosprechstunde nicht möglich ist, dann kann bei leichten Erkrankungen eine Arbeitsunfähigkeit auch telefonisch festgestellt werden. Im Paragraphen 4 Absatz 5a der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie ist hierbei von Erkrankungen, die keine schwere Symptomatik vorweisen, die Rede. Allerdings darf diese Bescheinigung nicht länger als für 5 Kalendertage erfolgen, es sei denn, der oder die Patientin ist bereits persönlich und unmittelbar dem Vertragsarzt bekannt. In diesem Zusammenhang hatte der Kollege ja schon auf das Thema Bettkantenentscheidung, ein wunderschönes Wort, welches wir da von der Pronova gelernt haben, hingewiesen. Gerade diese Form der Krankschreibung sieht sich erheblicher Kritik ausgesetzt. Schauen wir mal, ob diese Form der Krankschreibung, die telefonische Krankschreibung, weiter zulässig bleibt, beziehungsweise in welchen Konstellationen sie in Zukunft weiter zulässig bleibt. Die Rechtsentwicklung bleibt hier abzuwarten. Wir werden in diesem Zusammenhang berichten.
Ja, wir können also nur dazu raten, dass ihr mit euren ArbeitnehmerInnen sprecht und klärt, ob es sich um eine echte Untersuchung gehandelt hat, um eine telefonische Beratung oder um eine Videosprechstunde. Und sich dann anzuschauen, wie lange die jeweiligen Krankschreibungen waren. Eine weitere wichtige Regelung, die ist in 5 Absatz 4 enthalten. Und zwar selbst dann, wenn es eine normale Untersuchung gab, also nicht telefonisch oder per Video, selbst dann darf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nur für einen Zeitraum von 2 Wochen erteilt werden. Nur in Ausnahmefällen, nämlich wenn es aufgrund der Erkrankung oder eines besonderen Krankheitsverlaufes sachgerecht ist, dann kann die Arbeitsunfähigkeit bis zur voraussichtlichen Dauer von 1 Monat bescheinigt werden. Auch hier habt ihr also wieder einen Ansatzpunkt, und zwar immer dann, wenn eine AOB über einen Zeitraum von mehr als 2 Wochen bescheinigt wird. Abschließend noch das leidige Thema rückwirkende Krankschreibung. Man könnte ja denken, dass das generell unzulässig ist, so ist es aber leider nicht. In 5 Absatz 3, da steht erstmal der Grundsatz drin: die Arbeitsunfähigkeit soll für eine vor der ersten ärztlichen Inanspruchnahme liegende Zeit grundsätzlich nicht bescheinigt werden. Aber wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr, dass das Wort grundsätzlich juristisch immer meint, dass es Ausnahmen gibt. Und so ist es hier auch. In Satz 2 ist dann nämlich Folgendes geregelt: eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist ebenso wie eine rückwirkende Bescheinigung über das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und in der Regel nur bis zu 3 Tagen zulässig. Streitet ihr euch mit eurem Arbeitnehmenden also vor dem Arbeitsgericht über Entgeltfortzahlung, dann wird er mit Hilfe seines Arztes im Einzelnen erläutern müssen, warum eine rückwirkende Bescheinigung ausnahmsweise in Ordnung war. Und wenn die Bescheinigung länger als 3 Tage rückwirkend erfolgt, dann dürfte der Beweiswert in aller Regel erschüttert sein. Und noch ein letzter Punkt, der sehr wichtig ist. Häufig erzählen ArbeitnehmerInnen in Verfahren vor dem Arbeitsgericht viel zur Krankheit, aber sehr wenig dazu, warum sie aufgrund der Erkrankung eigentlich arbeitsunfähig sind. Einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben ArbeitnehmerInnen aber nur dann, wenn eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Und damit das sichergestellt ist, müssen Ärzte ihre Patienten konkret zu ihrer aktuell ausgeübten Tätigkeit befragen und auch klären, wie genau die Anforderungen und die Belastung am Arbeitsplatz eigentlich aussehen. In einem zweiten Schritt muss dann vom Arzt geklärt werden, ob es einen erkennbaren kausalen Zusammenhang zwischen der Krankheit und der dadurch bedingten Unfähigkeit zur Fortsetzung der ausgeübten Tätigkeit gibt. Und das geht logischerweise nur dann, wenn der Arzt die Tätigkeitsanforderungen am Arbeitsplatz des Arbeitnehmers kennt. Immer wieder stellen wir aber fest, dass der Arzt den Arbeitnehmenden dazu gar keine Fragen stellt, sodass er auch gar nicht beurteilen kann, ob der Arbeitnehmende nur krank ist oder ob er auch arbeitsunfähig ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann solltet ihr mit dem jeweiligen Arbeitnehmenden sprechen und versuchen, euch ein genaues Bild zu verschaffen. Folgende Fragen solltet ihr ansprechen. Kennen sich Arzt und Mitarbeiter? Hat der Arzt nach den genauen Belastungen am Arbeitsplatz gefragt? Wie viel Zeit hat die Befragung zum Arbeitsplatz in Anspruch genommen? Welche Tätigkeitsmerkmale hat der Mitarbeiter seinem Arzt mitgeteilt? Hat der Arzt vielleicht Nachfragen dazu gestellt und wenn ja, welche? Wurde eine körperliche Untersuchung durchgeführt? Und dann natürlich, ist die Krankheit kausal für die Erteilung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? Also Beispiel, wenn sich ein Telefonist den kleinen Zeh bricht, dann kann er möglicherweise seine arbeitsvertraglich geschuldete Tätigkeit noch ausüben. Und eine weitere Frage, hat der Vertragsarzt vor einer Videosprechstunde über deren eingeschränkte Möglichkeit zur Befunderhebung aufgeklärt? Hat der Arzt Vorschläge zur leidensgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes gemacht und wenn ja, welche? Und hat der Arzt gegebenenfalls andere Einsatzmöglichkeiten im Betrieb angeregt und wenn ja, welche? Und ganz zum Schluss noch ein Hinweis zur Klarstellung. Nicht immer werdet ihr logischerweise auf diese Fragen Antworten bekommen. Wenn sich der Arbeitnehmende weigert, die Fragen zu beantworten, dann könnt ihr diese Antworten leider nicht erzwingen, da der Arbeitnehmer aus Datenschutzgründen nicht verpflichtet ist, die Fragen zu beantworten. Vor dem Arbeitsgericht sieht das allerdings ganz anders aus. Hier muss der Arbeitnehmende konkret zu diesen Punkten antworten, sonst verliert er das Verfahren. Ja, das soll es in dieser heutigen etwas kürzeren Folge gewesen sein. Wir hoffen, auch dieses Thema hat euch wieder super gefallen und natürlich freuen wir uns über klasse Bewertungen. Die nächste Folge, die könnt ihr am 30. März hören. Thema wird sein Best of BAG, Ausschlussfristen und wie sie euch helfen können. Schreibt uns, wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt. Ihr kennt das. Unsere Adressen, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Beste Grüße aus Hamburg. Tschüss.
Auch von mir ganz herzliche Grüße aus Hamburg und vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald! 1